So, du heißt Markus, genau, das haben wir schon alle mitbekommen. Wie bist du zum AVC gekommen?
Ich bin zum AVC gekommen auf der Flucht aus meinem alten Leben vor etwas über 25 Jahren.
Das ist schon einiges, ja. Wie viele Länder hast du besucht in deiner Zeit?
Viele. Frage. Okay. Viele, wenn ich das jetzt aufzählen würde, ich weiß es nicht. Also kann ich schwer, also 25, vielleicht 30.
Okay, also im Schnitt pro Jahr mindestens eins. Ein neues.
Ja.
Okay, AVC vielleicht, der ein oder andere kennt den Namen vielleicht nicht ganz, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erläutern.
Ja, das heißt Aktion für verfolgte Christen und Notleidende.
Okay, ich glaube, das beinhaltet dann schon einiges an wichtigen Informationen.
Ja.
Genau. Ich denke, du hast vieles auch jetzt, was du uns weitergeben wirst, deswegen will ich uns jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Dann würde ich noch kurz für dich beten
und
dann
sehr gerne.
Machen wir hier mit dir weiter. Genau. Herr Jesus, ich danke dir für den Markus und ich danke dir, dass du den Weg für ihn bereitet hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du ihm die richtigen Worte schenkst und du uns ein offenes Herz und ja, dass du das einfach führst und leitest. Und ich danke dir einfach dafür, für die Arbeit, die der Markus und der AVC im ganz Besonderen tun. Amen.
Ja, vielen Dank für deine Einführung. Die eine Frage, die du noch stellen wolltest, aber aus Versehen untergegangen ist, ich heiße mit Nachnamen Habe, ich bin verheiratet. Ich habe zwei Töchter und einen Hund. Ich bin etwas über 40 Jahre alt. Gut, 56, okay, dass ihr nicht so lange grübeln müsst. Und bin tatsächlich vollzeitiger Mitarbeiter von AVC, allerdings mit einer Lücke dazwischen von fast 15 Jahren. Ich bin tatsächlich zum AVC gekommen. Das war jetzt natürlich eine Antwort, da konnte man gar nichts mit anfangen. Ich bin aus meinem alten Leben wirklich aus der Flucht beim AVC gelandet, aber da werde ich vielleicht nachher noch ganz kurz was drüber erzählen, das ist vielleicht auch nicht uninteressant. War dann 10 Jahre beim AVC, dann eine Weile nicht und jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr als Referent, also als Sprecher für Gemeindebesuche, Konferenzen und solche Sachen beim AVC fest angestellt. So viel erstmal zu meiner Person, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Als Referenz kann ich euch benennen, ihr habt ja hier den AVC seit Jahr und Tag Haus und Tor und Hof geöffnet und auch der Waldemar Sadatschuk war ja schon bei euch, das ist leiblich mein Onkel und da er ja jetzt nicht mehr ganz so kann, wie er gerne würde, schickt er mich jetzt. Bringt aber auch natürlich liebe Grüße mit an euch und der eine oder andere hat mich ja schon angesprochen, ihr kennt ihn ja und ihr kennt auch die Arbeit vom AVC. Ich möchte dadurch heute gar nicht so sehr viel auf die Geschichte von AVC eingehen, weil ich glaube, die kennen viele von euch. Aber ich möchte euch doch mitnehmen auf eine Reise in die Mission. Und das ist eben auch AVC und ich stehe, wenn ich hier vorne stehe, eigentlich immer für alle Hilfswerke. Ja, ich bin Mitarbeiter von AVC, ja, das ist mein Brötchengeber und ja, für den bin ich heute hier. Aber wir brauchen noch viel, 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 viel mehr Hilfswerke, weil wir haben so viel Not auf der Erde, geistlich, humanitär, dass es noch gar nicht genug Hilfswerke gibt. Und ich bin froh, dass wir schon einige haben, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Das sei Open Doors, das ist die Felberter Mission und andere. Da ist ein gutes Miteinander, das war vor ein paar Generationen auch noch schwieriger. Die mittlere Generation, meine, die ist da schon sehr auf dem Weg in Einheit und die jungen Leute, denen ist es eh wurscht. Ja, die sagen, was Baptisten, Evangelisten, Pfingstisten, was du bist, ist egal, liebst du Jesus, okay, dann bin ich auf deiner Seite. Das heißt, diese junge Generation ist da schon ein bisschen weiter als manche. Und das freut mich auch, weil wir leben in diesen sogenannten letzten Tagen, von denen die Bibel spricht und da ist da ja dann einiges auch ein Input, was einem Sorgen machen kann. Aber da ist ja auch einiges an Input, was uns ermutigt. Nämlich, dass der Herr in den letzten Tagen nochmal seinen Geist ausgießen möchte. Und dass noch etwas passieren wird. Und dass wir nicht schauen müssen, was ist jetzt alles schrecklich um uns herum, sondern dass wir drauf schauen dürfen, was ist Gottes Plan für uns. Und das ist mein Thema für heute. Ich möchte euch da gerne ein bisschen mit reinnehmen, was mich bewegt, alles, was ich euch heute weitergebe, ist nicht einstudiert und abgelesen irgendwo, sondern das ist mein geistiger Stand, wo ich mich heute bewege. Und ich würde euch sehr gerne auf diese Reise heute mitnehmen und würde euch ein bisschen weitergeben, was mich zurzeit bewegt. Mir geht es so wie wahrscheinlich euch, wenn man sich die heutige Zeit so anschaut. Also wenn man den Fernseher anmacht, wenn man Nachrichten hört, wenn man mit Menschen spricht. Naja, es geht schon alles in eine Richtung. Es geht immer in die Richtung oh. Ja? Und ich denke dann als bibelkundiger Mensch, und das seid ihr auch, deswegen kann ich das so zitieren, ohne es vorzulesen, ich denke als bibelkundiger Mensch automatisch immer wieder an die Endzeitrede Jesu. Die ganz, ganz bibelkundigen, die wissen jetzt, das steht zum Beispiel in Matthäus 24. Das würde ich euch übrigens, als Gast darf man sich ja was wünschen, würde mir das wünschen, dass ihr vielleicht, wenn ihr Zeit und Lust habt und die Woche mal überlegt, was ist jetzt in meiner persönlichen Bibelzeit dran, lest doch mal wieder Matthäus 24, 25 in einem Stück, da ist echt viel drin. Also mir gibt das echt unheimlich viel. Also, aber das kann man so für sich selber und der Heilige Geist schließt einem das ja dann auf, was davon für dich und für mich ist. Mich erreicht das jedenfalls immer wieder. Ich lese dann von dem, was Jesus vorhergesagt hat und kann das eigentlich relativ zeitgleich abgleichen mit dem, was heute passiert. Und das fängt wirklich an bei Naturkatastrophen, das geht über Verfolgung, das geht über falsche Lehre, das geht über, genau eins zu eins erfüllt sich das. Und ich weiß, dass die Gemeinde Christi seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft Jesu wartet. Ja, ist mir bewusst. Aber ich glaube, wir sind heute schon echt sehr nah dran. Also wenn ich mir das so angucke, dann frage ich mich manchmal, okay, was könnte jetzt eigentlich noch alles passieren? Du hast heute wirklich, wir haben in Madagaskar gehabt, das finde ich unheimlich interessant, auf dieser einen Insel haben wir gehabt, in der Mitte völlige Trockenheit, Hungersnot und an der Küste völlige Überschwemmung und alle Saat und alle Ernte ist kaputt gegangen. Du hast in einem einzigen Bereich hast du beides, Hungersnot und Überschwemmung, alles das, was vorhergesagt wurde. Und hätte man das so früher gesagt, hätten wir wahrscheinlich gedacht, nee, also das ist nicht möglich. Und auch das Thema Krieg ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist uns jetzt natürlich durch die Ukraine ein bisschen näher gekommen wieder als Europa. Es betrifft uns plötzlich auch. Aber Krieg, die Bibel spricht von Kriegsgeschrei hier und da. Das haben wir ja seit Jahrzehnten und länger. Das ist nichts Neues. Es ist nur so weit weg gewesen, so schön weit weg. Darf ich das so sagen? So, dass man sich damit nicht beschäftigen musste. Heute trifft es uns ein bisschen selber und es verändert uns. Ich finde es aber ganz besonders spannend und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich gehen möchte. Ich möchte jetzt auch das Matthäus 24 nicht vorlesen, sondern ich möchte auf den ersten Vers eingehen, mit dem diese sogenannte Endzeitrede Jesu beginnt. Und da hat mich etwas erreicht. Das ist Matthäus 24, Vers 4. Wenn ihr möchtet, könnt ihr parallel mal mit reinschauen, vielleicht hat das auch die Technik, ist aber kein Problem, ich sag's euch. Und zwar sage ich euch den ersten Teil von Matthäus 24, Vers 4, da spricht Jesus, pass auf, lass dich nicht verführen. Aha, jetzt habe ich gedacht so, Mensch, nach dem, was da jetzt kommt, hätte doch da schön stehen können, fürchte dich nicht, oder? Steht 365 Mal in der Bibel, habe ich gehört. Ich habe es nicht persönlich nachgezählt, aber so habe ich es gehört. Ja, dann wäre es halt 366 Mal gewesen. Oder es sind 366 mit Schalter, ich weiß gar nicht, irgendwas war da. Jedenfalls wäre es einmal mehr gewesen. Nein, aber hat er nicht gesagt. Er sagt, pass auf, lass dich nicht verführen. Und das hat mich umtrieben. Da habe ich drüber nachgedacht. Ich dachte, was meint er damit? Wir wissen ja, dass das Wort Gottes nichts einfach so in die Luft rauspustet, sondern da ist immer ein Inhalt, das hat uns immer was zu sagen. Da habe ich überlegt, okay, Markus, für dich ganz persönlich, hier vorne der dicke Habicht, was könnte dich da persönlich betreffen? Wo habe ich die Gefahr, verführt zu werden? Und jetzt komme ich aus einem Leben, ich werde das gleich ganz kurz vielleicht noch erzählen, wo ich hochkriminell war und viel Unsinn gemacht habe, aber das ist heute kein Thema mehr für mich. Das ist absolut erledigt, also ihr könnt euren Geldbeutel neben mir liegen lassen, es wird nichts passieren. Heute jedenfalls. Früher war das anders. Aber das ist nicht, also was ich damit sagen will, das ist nicht meine Verführung. Aber es muss ja offensichtlich auch für mich Möglichkeiten geben, wie ich verführt werden könnte. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, doch ein Punkt stimmt. Also so Undankbarkeit zum Beispiel. Das finde ich schon hin und wieder mal bei mir. Bei euch ist das wahrscheinlich anders. Aber bei mir ist es so, dass doch manchmal die Wiese des Nachbars grüner ist, das Auto des anderen größer, vielleicht irgendwas hat der. Und ich bin so vielleicht gar nicht so richtig zufrieden und nörgel innerlich so ein bisschen rum und vergesse, dass ich eigentlich ein ganz großes Vorrecht habe. Erstens, weil ich Jesus kennen darf, mein Leben jeden Morgen Jesus in die Hand legen darf. Zweitens, weil ich in einem Bereich der Erde leben darf, wo es uns so gut geht. Und ich sollte morgens, der Markus habe, ich sollte morgens meine Augen aufmachen und sollte sagen, danke Jesus, ich danke dir jetzt sofort als allererstes für diesen Tag und ich gebe dir alle Ehre dafür. Ich danke dir von Herzen, dass es mir so gut geht und dass ich dich haben darf diesen Tag. Und ich mache es so oft nicht. Die nächste Form, wo ich Verführung erleben könnte, ist vielleicht auch, und auch das hoffe ich betrifft euch nicht, ist die Gefahr, ich kann religiös sein, ohne wirklich eng mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Stimmt das? Kennt ihr vielleicht irgendwo einen ganz weit weg, den das betreffen könnte? So, der Weg vom Kopf ins Herz ist oftmals sehr weit, stimmt das? Wir haben sehr viel Kopfwissen, wir wissen Dinge, aber das wirklich umzusetzen fällt oft so schwer. Und das wirklich fallen zu lassen und sich auch in Gottes Gnade reinzugeben und auch in sein Wort reinzugeben. Mir persönlich geht es doch so, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass es durchaus ein paar Bibelstellen gibt, über die ich gerne hinweglese. Bei euch ist es nicht so, bei mir ist es so. Da kann man so, wenn es dann ans Persönliche geht, ja, so dieses Herr, sende, hier bin ich, sende meinen Nächsten. Kennen wir doch alle irgendwie, ja, so, Herr, wir brauchen Missionare, Mensch, wir haben so viele junge Leute hier in der Gemeinde, das wäre doch was für dich. Ja, also dieses wirklich persönlich zu nehmen, sagen, Herr Jesus, wo bist du jetzt eigentlich mit mir unterwegs? Wo ist der Punkt, wo du mich hast? Da könnte ich verführt sein, im Alltag zu vergessen. Ich glaube auch, dass ich eine Gefahr habe, und ihr habt ja sogar hier eine Gebetsschwester, ich weiß jetzt nicht mehr, welche war es noch schnell? Ganz links, hier, so hier, da an die haltet euch, weil Gebet ist auch ein Thema. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen können, aufzuhören zu beten. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, ist aber sehr ernst gemeint, weil ich glaube, dass ich zum Beispiel schon Menschen auf den Gebetszettel hatte, die plötzlich nicht mehr da waren. Ich glaube, dass ich mal etwas von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe und dann eine Weile dafür gebetet habe und plötzlich war es nicht mehr da. Ich glaube, dass es mir passieren kann, dass ich eine Weile für eine Sache geglaubt habe und plötzlich habe ich den Glauben verloren. Und ich glaube, dass Jesus sagt, das ist nicht richtig. Wenn ich dir das aufs Herz gelegt habe, dann bleib dran. Und wenn ich das machen möchte, dann wird es geschehen. Auch wenn der Zeitraum, der Zeitpunkt vielleicht ein bisschen anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Ich habe mal einen schlauen Mann reden hören, der hat gesagt, Gott kommt manchmal sehr spät. Aber er kommt spätestens rechtzeitig. Ich möchte euch an dieser Stelle mal in mein eigenes Leben mit reinnehmen. Ich möchte als Überschrift für diesen Blog, den ich jetzt gerade so euch weitergegeben habe, mal den Satz stellen, wir könnten verführt werden, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht akzeptieren sollen. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein. Ich glaube, dass wir auch von Gott eine Position geschenkt bekommen haben in dieser heutigen Zeit, in unseren persönlichen Fähigkeiten, Begabungen, Berufungen, wo Gott uns genau an diesen einen Platz gestellt hat, wo er uns benutzen möchte und da soll Frucht draus wachsen. Und wenn diese Frucht noch nicht da ist oder wenn du das noch nicht siehst, was du dir wünschst zu sehen, dann möchte ich dir heute die Empfehlung geben, bleib dran und erwarte es. Wenn ich in der Bibel lese, dass Gott sagt, Jesus sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun und größere als ich, dann habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich sagen, na gut, das sehe ich aber seit 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht. Das sehe ich nicht bei meiner Gemeinde, nicht bei meinem Pastor, nicht bei meinen Ältesten, nicht bei dem, nicht bei dem, nicht bei dem. Oder ich kann sagen, Herr, ich möchte das sehen. Und wenn ich der Erste bin, ich möchte es umsetzen. Ich habe das für mich persönlich als Gebet, dass ich sage, Herr, ich wünsche mir so, so sehr deine Geistesgaben, vor allen Dingen das prophetische Wort. Ich wünsche mir, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, denen ich genau in ihr Leben reinsprechen kann, weil der Heilige Geist mir aufs Herz legt, was der braucht und wo er steht und wie es ihm geht. Ich wünsche mir das, dass wenn ich in Gemeinden komme, dass ich in Gemeinden das bringen darf, was diese Gemeinde gerade braucht, ohne dass ich die Gemeinde kenne und jemals vorher da war. Ich wünsche mir, dass Gott seinen Geist ausgießt und seine Fähigkeiten und seine Begabungen und seine Gnadensgaben überfließend werden in seiner Gemeinde. Weil da, ich mache an so einer Stelle gerne auch mal eine Pause, wenn ihr Amen oder Halleluja sagen möchtet. Weil das ist so wichtig, diese Themen sind so wichtig. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er großartige Dinge tut. Ich möchte ganz kurz euch in mein Leben reinholen. Ich bin Pastorensohn. Mein Vater war Pastor seinerzeit in Freiburg und später in Berlin. Ich bin als dritter, jüngster Sohn dieser Familie aufgewachsen. Ich hatte mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Natürlich habe ich als Kind auch gewusst, die biblischen Geschichten, Onkel Abraham, Papa Noah, der liebe Heiland, man kannte das ja alles von der Sonntagsschule. Ich habe aber später festgestellt, dass Gott keine Enkelkinder hat, sondern nur Söhne und Töchter. Dass es nicht reicht, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein, sondern ich muss eine eigene Entscheidung für Jesus treffen. Natürlich ist es ein sehr großes Vorrecht, in einem geistlichen Hintergrund aufwachsen zu dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, in einer Segenslinie aufwachsen zu dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, wenn Menschen für dich beten. Aber es schubst dich nicht in den Himmel. Du musst eine eigene persönliche Entscheidung treffen für Jesus. Und ich habe diese nicht getroffen. Ich war mit 13, 14 dann oder noch ein bisschen früher sogar in eine Situation gekommen, wo ich ganz plötzlich sehr dick wurde. Und man sagt mir nach, ich war auch eine fürchterliche Nervensäge. So, die Mischung aus den beiden war jedenfalls nicht so toll. Und spätestens dann, wenn ich so im Sportunterricht so ein Seil hochkrabbeln sollte oder über den Bock springen sollte, dann war es natürlich immer lustig, nur eben für alle, nicht, nur nicht für mich. Und da habe ich schon drunter gelitten und habe mich auch ziemlich abgelehnt gefühlt und habe dann versucht, den Pausenklon zu spielen, habe es dadurch immer schlimmer gemacht. Das heißt, habe eigentlich immer mehr erreicht, dass die Leute keinen Kontakt mit mir haben wollten, bis ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, sieht alles ganz anders aus. Und als ich dann angefangen habe, so ein bisschen einen ausgeben zu können, eine Schachtel Zigaretten rumreichen, dann kommen die Leute zu dir. Ja, danke. Oder wenn du einladen kannst oder wenn du schöne Geschenke machen kannst, interessieren dich plötzlich sogar wunderschöne Frauen für dich. Ja, wenn vielleicht in dem Fall auch nur für das Geschenk. Aber erstmal hast du das Gefühl, aha, man nimmt dich wahr. Und das war für mich so wichtig. Ich habe mich geschämt, Pastorenkind zu sein. Ich habe mich geschämt für meine Situation. Und da war so der Ausblick, so hier konnte ich was verändern. Und so war ich immer auf Bedarf nach Geld. Und ich sage euch ganz ehrlich, in der Zeit, manches Mal, wo mein Vater vorne gepredigt hat, bin ich draußen durch die Jacken, habe das Geld geklaut. Oder wenn Gäste da waren, wusste ich ja, wo die Gäste ihre Sachen abgelegt haben. Und schon wusste ich, dass es nicht in Ordnung ist. Aber dieser Wunsch und diese Sehnsucht, dieser Bedarf nach dem Geld war größer. Ich habe schon gedacht, Mensch, eines Tages vielleicht, das kam auch ein bisschen vielleicht aus der Erziehung heraus, ich möchte nicht sagen, dass meine Eltern das falsch gemacht haben, aber was bei mir, gibt ja das Sende-Empfänger-Thema, ja, was sagt einer, was kommt beim anderen an? Bei mir kam an, dass Gott so ein älterer, strenger Herr ist, der ziemlich mürrisch im Himmel sitzt und immer so runterguckt und guckt, wer macht gerade was falsch und wenn er einen erwischt, dann rums, kriegst was zwischen die Hörner. Und so habe ich dann sehr lange gewartet, dass ich dachte, okay, irgendwann wird mal was passieren, aber es ist eben nichts passiert. Gott hat es zugelassen, dass die ganzen Dinge so gelaufen sind und ich fühlte mich darin natürlich dann immer sicherer. Bin mit 18 dann nach Berlin gegangen, habe auch da gleich die richtigen Leute kennengelernt, habe dann angefangen im Gebrauchtwagenhandel zu arbeiten, hatte mit 24, 25, das war damals die Zeit, wo die Grenzen aufgingen, wo ein sehr hoher Bedarf auch an Fahrzeugen da war. Einen großen Autohandel in Berlin mit einem Freund zusammen in Porsche gefahren, eine Nachtbar am Kudamm besessen, goldene Kreditkarte, Penthouse-Wohnung und ich habe gedacht, ich habe es geschafft. Und wenn ich so mit meinem dicken Auto neben dem kleinen Ford Fiesta meines Pastorvater geparkt habe, hatte ich schon gute Gefühle. Weil ich dachte, ich mache es doch besser. Ich kannte das doch von zu Hause, immer sparen, immer Gäste, selbst Weihnachten waren Gäste da. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Und ich konnte mein Leben leben, konnte einen dicken Maxen spielen. Ich hatte nur eins vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und dass die Gebete, die für mich gebetet wurden, nicht einfach an der Decke kleben geblieben sind. Das war ich nicht. Nicht an der Decke kleben geblieben sind, okay? Wo kam das her? Okay. Sondern, dass Gott in Kontrolle ist. Und ich habe es nicht verstanden, und ich habe es auch nicht gewusst und ich habe auch, also lieber Gott hat mich auch nicht gefragt, ob ich es wünsche. Er hat eines Tages angefangen, in mein Leben reinzusprechen und hat es auch in einer Form getan, die ich mir vielleicht selber nicht ausgesucht hätte, hätte er mich gefragt. Nämlich er hat Schwierigkeiten zugelassen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer an einen Bibelvers, den ich sehr liebe, und der passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, und zwar ist das Galater 4, Vers 4. Ihr wisst, da steht, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das bezieht sich in der Stelle natürlich eigentlich auf die Weihnachtsgeschichte, aber ich glaube, dass es ein sehr zeitaktueller Vers ist. Und ich glaube, dass das eben das bekräftigt, was ich vorhin gesagt habe. Gott hat seine eigenen Zeitpunkte und die sind vielleicht so ganz anders als unsere. Ich habe auch in meinem Leben jetzt, auch in der Zeit, wo ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, Gott schon viele tolle Vorschläge gemacht. Es kam aber eigentlich immer anders, aber immer besser. Ja, weil Gott ist in Kontrolle und er weiß genau, was gut für uns ist, was dran ist, was nicht dran ist und wann die Zeitpunkte sind. Und da in diesem Alter, bei mir war es dann tatsächlich der Zeitraum so 27, 28, hat Gott in mein Leben stark eingegriffen. Meine ganzen Geschäfte liefen auf einmal nicht mehr. Ich hatte mich weit übernommen, mit den falschen Leuten eingelassen. Jetzt bin ich so eher ein positiver Typ. So dieser, das Glas ist halb voll, statt das Glas ist halb leer. Ich dachte immer, Pechsträhne, morgen wird wieder alles besser. Habe dann angefangen, mir auch noch Gelder zu leihen. Habe mich angefangen, Geschäfte einzulassen, die ich lieber gelassen hätte. Und habe mich immer tiefer reingewurschtelt. Und mit 28 hatte ich mein Leben so an die Wand gefahren. Mit ersten Hafterfahrungen und wirklich Druck von Menschen, mit denen man sich lieber nicht einlässt. Dass ich mich entschieden habe, mein Leben selber zu nehmen. Ich habe mir Gedanken gemacht, auch über den Glauben meiner Eltern. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich bin ein bisschen hängen geblieben in der Reinkarnationslehre. Ihr wisst ja, was das bedeutet. So, du lebst nochmal, nochmal, nochmal. Also du hast irgendwie die Chance, es nochmal zu probieren. Es gibt diese Letztendlichkeit nicht. Und da habe ich wirklich Frieden drin gefunden, habe mir in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich hatte mit Drogen eigentlich kein Problem, also hatte da keine Erfahrung. Ich wusste nur, dass Heroin ein Narkotikum ist und dass Menschen, wenn sie davon zu viel nehmen, sterben. Und ich wusste, okay, das heißt, du schläfst ein, der Kreislauf bleibt stehen, du hast keine Schmerzen, du bist einfach weg und dann gucken wir mal, was kommt. Und das war für mich so easy, so, da hatte ich gar keine Angst vor. Das war so raus aus diesem Druck, in dem ich war. Ich hatte Freunde, die in den Wald gebracht wurden, von den Mafiosis und unter Schläge gezwungen wurden, da ein Loch zu buddeln. Und dann haben sie gesagt, hast du 1 oder 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, Zeit, deine Schulden zu bezahlen, sonst bist du und deine Familie hier. Und das war meine Perspektive. Es war noch nicht so weit, aber es war meine Perspektive. Und das wollte ich nicht. Da hatte ich unheimliche Angst vor. Ich hatte Zeiten, hatte ich Angst abends vorm Morgen und morgens vorm Abend. Und dann habe ich gedacht, das ist die Lösung. Ich kann den Preis meines Lebens jetzt nicht bezahlen. Jetzt haue ich ab, dann gucke ich mal irgendwie, geht es dann nochmal wieder neu weiter. Und in dieser Nacht, wo ich das gemacht habe, wieder, Gott hatte mich nicht vergessen, hat Gott, und deswegen erzähle ich euch das so ausführlich, weil hier viele sind, die vielleicht selber Kinder, Enkelkinder haben, hat Gott meine Mutter geweckt. Und meine Mutter als gläubige Frau hat gespürt, meinen Sohn, und ich rede jetzt, ich mache das jetzt gar nicht irgendwie, ich rede das jetzt gar nicht schön, ich sage es so, wie es ist. Meine Mutter hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Hölle. Es auf den direktesten Weg verloren zu gehen. Und sie hat dagegen angebetet. Sie hat nicht das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Ihr kennt diese mentale Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Man spürt mal, da ist was mit dem Bub. Aber das war mehr. Sie hat gewusst, ich bin auf dem Weg verloren zu gehen. Sie hat über Stunden dagegen angebetet. Und so hat Gott geführt, dass dieses Zeug nicht gewirkt hat. Ich bin nächsten Tag aufgewacht, eingeschlafen, aufgewacht. Wollte dann nochmal los, mir Neues holen, weil das Problem war ja nicht erledigt. Und dann kam der Anruf meiner Mutter, wo sie erzählte, dass sie die Nacht wach wurde und so für mich beten musste. Und mich hat es getroffen, wirklich sofort ins Herz, weil ich gewusst habe, okay, das ist Gott. Da gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Nur diese Information war für mich völlig schräg, weil ich gedacht habe, okay, wenn es wirklich Gott ist, warum hat er mich nicht gehen lassen? Ich bin in einer Kultur aufgewachsen der Freiheit. Ich bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Ich durfte in einem Land groß werden, wo wir keinen Krieg haben, wo wir genug zu essen haben. Ich habe alles gehabt, sogar den Glauben gekannt, gehört, Menschen gekannt, zu denen ich hätte gehen können. Und ich habe alles mit Füßen getreten, bis zuletzt. Habe noch nicht mal in dieser letzten Situation, wo ich dachte, jetzt hast du dein Leben an die Wand gefahren, Gott gefragt, helf mir, sondern habe gesagt, ich schaffe das alleine, ich gehe einfach. Gott hätte doch genug Grund gehabt zu sagen, so, tschüss Markus, geh. Und sind wir nicht manchmal so? Aber Gott ist ein Gott des Einzelnen. Und das ist meine Botschaft heute für euch. Gott ist ein Gott des Einzelnen. Gott liebt jeden Einzelnen so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, errettet werden und niemand verloren gehen soll. Jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommen soll. Gott möchte niemanden verloren gehen lassen. Und deswegen ist auch Gebet, und da komme ich schon wieder zurück auf den Punkt, deswegen ist Gebet für unsere Angehörigen, für Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen so wichtig. Weil Gott möchte, dass niemand verloren geht. Als ich diese Botschaft gehört habe, habe ich gesagt, okay, Herr, ich komme jetzt aus gläubigem Hintergrund, ich möchte auch da jetzt offen zu euch sprechen. Ich habe ja so manches gesehen, auch in der Gemeinde. Ich habe auch festgestellt, dass in der Gemeinde nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Ich habe gesehen, wie mein Vater sich aufgeopfert hat und manchmal noch einen Tritt in den Hintern gekriegt hat. Ich habe diese Dinge ja auch mitbekommen als Kinder. Glaubt nicht, dass unsere Angehörigen das nicht mitbekommen. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dass es dich gibt und dass du wirklich die Kraft hast, und mein Vater sagte so zu mir, Markus, du hast dein Leben versucht, alleine zu leben, hast es nicht geschafft. Und du hast sogar dein Leben versucht, alleine zu nehmen, hast es nicht geschafft. Jetzt lass doch Jesus mal ran. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das wirklich stimmt, dass du mein Leben verändern kannst, dann brauche ich nicht die Pfingstjubel auswendig zu können. Und ich brauche auch nicht die Psalmen hoch und runter leiern zu können. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und diese Veränderung habe ich bekommen. Und jetzt könnte ich noch stundenlang weitererzählen, wie Gott mein Leben aufgeräumt hat, wie ich vor Gericht stand und die Richter gesagt haben, sie müssten eigentlich sofort in Haft, aber bei ihnen wissen wir einfach nicht, was wir tun sollen. Weil ich zu der Zeit nämlich abgehauen war aus Berlin, mit einem Koffer voll Klamotten bin ich abgehauen, habe alles zurückgelassen, bin zum AVC gekommen, habe da als Diakon gearbeitet gleich, der durch den Staub geht, kennt ihr ja das Wort? Habe im Hilfsgüter vom Porsche ins Hilfsgüterlager Pakete gepackt, aufgeräumt. Du hast gesagt, sie sind LKWs gefahren, Sachen abgeholt. So Sachen habe ich auch gemacht vor 25 Jahren. Und ich konnte so ein ganz klein bisschen anfangen, mein Leben aufzuräumen. Und Gott hat in nebenher das aufgeräumt, was ich nicht hätte selber aufräumen können. Und ich hatte damals Väter und Mütter in Christi, ein Waldemar, ein Hans Ollisch, ein Hans Hesse, du hast vorhin den Namen genannt, ein Manfred Fitzer, vielleicht erinnert ihr euch, Väter und Mütter in Christi, die für mich da waren, die gesagt haben, der Markus ist schon ein bisschen schräg, aber wir lieben ihn jetzt durch. Und sie haben sich investiert in mich. Und ich möchte euch, dass die nächste Botschaft, die ich habe, bitte seid Väter und Mütter in Christi für andere Menschen. Zuchtmeister haben wir genug. Leute, die meckern, haben wir genug. Wir brauchen Menschen, die zuhören, die auf den Schoß nehmen, die Augen trocknen, die Tränen aus den Augen wischen, die sagen, ich bin für dich da, auch wenn du komisch bist. Und du darfst neben mir sitzen, auch wenn du stinkst. Wir brauchen das, weil so ist Jesus. Und Jesus hat in der Zeit mein Leben radikal aufgeräumt. So kam ich zum AVC. Vielleicht habe ich da auch mein Herz so verloren für Missionen, weil ich gesehen habe, dass ich so eine große Gnade hatte, so viel haben zu dürfen und es noch mit den Füßen zu treten, wo so viele andere Menschen das Vorrecht nicht haben und wirklich in Not sind. Nicht nur humanitär, damals war humanitär ein sehr starkes Thema, erinnert euch, vor 25 Jahren haben wir noch sehr viel auch Hilfsgüter gebracht in viele Länder. Was jetzt immer stärker wird, da möchte ich mit euch jetzt auch noch kurz drauf eingehen, was jetzt immer stärker wird, ist auch wieder das Thema verfolgte Christen. Man hat gedacht, nach der Perestroika, jetzt brauchen wir ja verfolgte Christen eigentlich gar nicht mehr. Die Leute sind wirklich zuweilen mal gesagt, so, was machst du denn jetzt? AVC braucht es ja nicht mehr. Ja, ganz im Gegenteil. Jeden Tag sehen wir, dass es uns mehr braucht und die anderen Hilfswerke, weil das, was passiert, hat einen einzigen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist eigentlich von A bis Z in meiner Geschichte, die ich bis jetzt berichte, ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, auch das ist vielleicht eine Form der Verführung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht nur einen liebevollen Vater im Himmel haben. Aber, lieber Vater, dürfen wir sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er uns einen Heiligen Geist gegeben hat, dass er sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir einen Feind haben, der nichts anderes auf dem Schirm hat, als den ganzen Tag rumzulaufen, zu gucken, das kaputt zu machen, was Gott Gutes schenken möchte. Stimmt das? Und nur auf der Jagd ist zu gucken, wie kann ich Ehen kaputt machen? Wie kann ich Streit in die Gemeinde holen? Wie kann ich Streit zwischen Eltern und Kindern holen? Wie kann ich kaputt machen? Wie kann ich Menschen alkoholabhängig machen? Wie kann ich sie drogenabhängig machen? Alles das, was wir erleben. Wir haben einen aktiven Feind und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ihn haben. Nur eins ist wichtig, weil sonst würde uns das ja Angst machen. Meine Bibel sagt, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Also lasst uns wahrnehmen, dass es so ist, aber lasst uns den Platz einnehmen und lasst uns marschieren. Und dann bin ich bei dem Satz, den ich vorhin hatte, lasst uns nicht akzeptieren, dass Dinge so sind, wie sie sind. Ich möchte nicht akzeptieren, dass wir Scheidungen im christlichen Bereich haben. Ich möchte nicht akzeptieren, dass Menschen mit Krankheiten rumlaufen, die heilbar sind, wo Gott eingreifen kann. Ich möchte nicht akzeptieren, dass Gemeinden sich auflösen, dass Spaltung gibt. Was hat dieses Corona-Gedöns doch alles ausgewirkt? Und ich habe manchmal gedacht, Mensch, was ist los mit uns? Da sagt einer, nein, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof. Meine Güte. Und die Bibel sagt uns, hey, ihr seid das auserwählte Volk. Und ihr seid dazu berufen, Salz und Licht zu sein in dieser Dunkelheit. Und ich glaube, da konnte man die Gefahr haben, verführt zu werden, den Platz nicht mehr einzunehmen. Und dann habe ich eins gelernt, in den fast 30 Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich sowas feststelle, ist es gut, ganz schnell zurückzulaufen zu Jesus und sagen, Jesus, das tut mir echt leid, ich habe es jetzt kapiert. Und ich kann das nicht in Ordnung bringen, was ich vielleicht alles für Schaden angerichtet habe, aber du kannst es tun. Und dein Blut heilt jede Wunde. Und deine Vergebungsbereitschaft, die du mir gibst, dass auch ich in der Lage bin, anderen vergeben zu können, das heilt Beziehungen. Weil es fängt nun mal oft bei mir selber an. Ich kenne das so von mir selber. Ich weiß nicht, wie ihr den Heiligen Geist kennengelernt habt. Ich habe ihn sehr praktisch erlebt. Für mich ist der Heilige Geist wie so ein Navigationssystem im Auto. Kennt ihr das Beispiel? Der Weg wird eingegeben und dann fährt er. Und wenn du dich verfährst, dann kommt eine ganz freundliche Stimme. Bitte wenden. Nächste rechts. Ja? Früher war das mit der nörgelnden Ehefrau mit Kater auf dem Schoß, war das ja oft ganz anders, wenn man unterwegs war. Ich kenne das noch von meinem Elternhaus. Aber heute ist es ganz lieb, ganz nett. Und wenn ich dann nochmal falsch war, dann sagt es nicht, hey, du blöder Kerl. Dann sagt, nächste wenden. Haben wir halt einen kleinen Umweg gemacht, aber führt mich ans Ziel. Und ich erlebe das so oft, meine Frau ist gebürtige Polin, wir sind beide etwas temperamentvoll. Und jetzt mag es euch wundern, aber wir haben doch auch schon mal miteinander gestritten in den 25 Jahren. Und dann kann auch mal passieren, dass mal so eine Tür etwas fester ins Schloss fällt. Und dann sitze ich so in meinem Büro und dann höre ich einen Heiligen Geist reden. Sagt er, so Markus, und wie kommst du jetzt wieder raus aus der Nummer? Dann sage ich doch ganz klar, sag ihr doch, sie soll sich entschuldigen. Kennt ihr nicht, oder, was ich jetzt erzähle, oder? Und dann redet Gott zu mir und sagt, hey, Moment mal. Und manchmal habe ich Gott reden hören, dass er zu mir sagt, Markus, was predigst du da eigentlich jede Woche so morgens, sonntags? Und dann denke ich, ja, Herr, du hast recht. Und dann führt er mich wieder zurück. Und wir haben jetzt im Januar 25-jährigen Hochzeitstag, unsere Silberhochzeit. Und ich weiß, dass es alles nur möglich ist durch die Gnade Gottes. Ohne Jesus wären wir nicht mehr zusammen. Jetzt dürft ihr mal Amen, Halleluja sagen. Weil wir haben ein großes Vorrecht, Jesus haben zu dürfen, der uns durchträgt, der uns befähigt, die Dinge zu tun, die er uns beauftragt, der es aber auch zum Ziel bringt. Und der sagt, das, was ich angefangen habe, bringe ich zum Ziel. Und wenn Gott dir eine Berufung gegeben hat, das ist auch ein Punkt, den ich dir heute sagen möchte. Und du hast es vielleicht irgendwie den Eindruck, das krispelt nicht mehr so. Geh zurück zu Jesus und sag, Herr, ich möchte, dass es wiederkommt. Ich möchte zurück in meine Berufung, ich möchte das sehen, was du über mein Leben ausgesprochen hast. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, eine biblische, wahre Geschichte, wie ich mir Mission erkläre oder wie ich mir das Thema erkläre, akzeptiere Dinge nicht. Und zwar kennt ihr alle die Geschichte von den sogenannten vier Freunden. Darf ich mal fragen, wer kennt die Geschichte von den vier Freunden, die den Behinderten getragen haben? Sind eigentlich alle. Denke ich mal, das kennen wir schon von der Sonntagsschule. Aber die Geschichte ist sehr spannend. Deswegen lese ich sie euch nochmal vor, weil ich möchte auf einen gewissen Punkt gehen. Vielleicht habt ihr den so noch nicht berücksichtigt. Also hört mal zu. Ich lese mal aus Markus Kapitel 2 und das sind die Verse 1 bis 5. Ich lese es mal aus Hoffnung für alle. Das ist so ein bisschen, ich liebe das, wenn es so ein bisschen aktuell deutsch ist. So, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen alle verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihn das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf eine Trage herunter. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sprach er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass er auch geheilt wurde und ich interpretiere und ich glaube, das darf ich, dass auch die vier Jungs gesegnet wurden. Seid ihr da mit mir? So kenne ich Gott. So, also das ist die Geschichte, die es erstmal rund macht. Aber die Geschichte als solche hat schon einen gewissen interessanten Punkt mit drin, den man vielleicht überlesen könnte. Darf ich mal fragen, wer von euch hat ein eigenes Haus? Also ihr müsst euch jetzt nicht outen, ist jetzt wirklich nur so Neugier. Oder wer wohnt in einem Ein-Zwei-Familienhaus? Okay, ich bin in München, ich weiß. Wer kennt jemanden, der ein eigenes Haus hat? Das sind wohl die meisten. Okay, das reicht mir jetzt auch schon mal, weil, worauf ich hinaus möchte, stellen wir uns mal vor, das Pastoren-Ehepaar hat ein schickes, kleines Einfamilienhäuschen. Und da ist jetzt an einem Abend ein richtig schöner, starker Heilungsgottesdienst. Wie auch immer. Und die Hütte ist voll. Und da geht richtig Post ab. Und ihr seid schon gekommen und steht schon außen rum, weil ihr würdet auch gerne rein, geht aber nicht. Jetzt kommt so ein Typ wie der Markus und er hier. Und bringt jemand dahin, dich meinte ich, und bringt jemand dahin auf einer Trage und jetzt fangen wir an deinem wunderschönen Häuschen nach oben zu krabbeln und reißen so richtig kleines, schönes, feines Löchchen ins Dach. Ich würde ihn gerne sehen. Also ich weiß nicht, ob er rufen würde, Halleluja, endlich Menschen mit Glauben. Preis den Herrn. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass er sagen würde, was macht ihr da gerade? Habt ihr sie noch alle? Ist das nicht so? Lass uns das mal ganz praktisch betrachten. Ich glaube, dass es so war. Und ich glaube, dass es auch damals so war, dass der Hausherr und vielleicht die Brüder von ihm oder wer auch immer gesagt hat, sag mal, seid ihr verrückt, weg da, und vielleicht sogar versucht haben, sie davon abzuhalten, aber sie haben es getan und sie haben den zu Jesus gebracht. Und ich glaube, dass hier hinter eine Entscheidung steckt, die für mich Mission erklärt. Sie haben gesagt, wir bringen den zu Jesus, koste es, was es wolle. Könnt ihr diese Aussage verstehen? Ich glaube, das ist Mission. Ich glaube, dass das genau ist, wo Menschen von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben. Eine Beterin, andere, die sagen, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich bringe diese Leute jetzt zu Jesus, koste es auch einen Preis. Und wir haben diesen Preis in anderen Ländern sogar bis hin zum Tod. Vielleicht kann ich jetzt mal auf die Bilder zugreifen. Und zwar gibt es ein Foto, da steht drauf Evangelist. Ich war gerade in Nigeria, letzten Sonntag früh war ich noch in Nigeria. Ich möchte euch ganz kurz einmal reinholen in das Land Nigeria. Nigeria ist eins der größten ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. So ist meine Kenntnis, mit etwa 200 Millionen Bürgern, Einwohnern. Und Nigeria ist sehr stark aufgeteilt zwischen Nord und Süd. Und im Süden ist eigentlich christliche Kultur, ist relativ friedlich. Da sind auch viele große Evangelisationen. Ich habe jetzt gehört in Nigeria, dass etwa 40% aller Menschen Christen sind, zumindest Namenschristen. Aber Christen sind bei uns sind wir hier bei 2% in Deutschland oder drunter. Ich weiß gar nicht genau. So irgendwie, ja. Also das ist schon relativ viel. Aber im Norden wiederum haben wir eine ganz starke, ja, kannst du einfach mal stehen lassen. Haben wir eine ganz starke Verfolgung, da haben wir inzwischen Scharia und da sind die Moslems sehr stark am Arbeiten, sich immer weiter ins Land rein auszubreiten mit Unterstützung von Niger, mit Unterstützung von Saudi-Arabien. Die haben teilweise bessere Waffen als das Militär. Und in diesem Norden, wir sind in der Mitte von Nigeria gelandet und sind in Richtung Nordosten gezogen und sind immer tiefer in Dörfer reingekommen, wo ihr vielleicht hier und da auch mal gehört habt von Überfällen von Boko Haram, von Überfällen über diese Fulani-Christen. Und wir waren selber in Bereichen, wo wir mit Militärschutz reingekommen sind, nur, also wo wirklich ein Begleitfahrzeug mit Maschinenpistolen und uns da, weil du hast dann rechts und links auf den Hügeln hast du diese Fulani-Gebiete und dazwischen sind irgendwo christliche Dörfer, die teilweise überfallen wurden. Ich habe dir das vorhin schon erzählt, ich war selber in zwei Dörfern, in einem Dorf sind 34 Menschen getötet worden bei so einem nächtlichen Überfall, in einem anderen Dorf über 100, die überfallen sie einfach nachts und ballern alles ab, zünden die Häuser an und vertreiben die Menschen, sodass wir das als sehr starke Aufgabe als AVC jetzt sehen, hier den Vertriebenen zu helfen, den Menschen zu helfen, auch Wiederaufbau, Hilfe zu Selbsthilfe. Aber warum ich euch diesen Mann zeige, ist, dieser Mensch ist ein Evangelist und der Mann hat den Mut, wir nennen die MBBs, das ist Muslim Background Believers. Das heißt, es sind Evangelisten, die speziell arbeiten unter Moslems und auch über Menschen, die sich bekehren aus dem muslimischen Bereich rein. Die brauchen ja auch eine ganz andere Lehre, eine ganz andere Schulung. Die müssen ganz anders geteacht werden, die müssen ganz anders betreut werden. Und er ist ein Evangelist, der bis zu den Fulanis geht. Und dieser Mann, schaut ihn euch an, der wirklich sein Leben damit bezahlen könnte, was er tut, hat schon 75 Fulanis zum Glauben geführt. Das sind geistliche Helden. Und deswegen zeige ich euch dieses Bild. Und wir wollen beten für solche Menschen. Deswegen zeige ich euch mal so Bilder. Es gibt ein anderes Bild, da steht Sheikh. Dieser Mann, der Sheikh, ich weiß nicht, warum er Sheikh, also Scheich heißt, das ist, glaube ich, so ein geistlicher Titel bei denen. Er hat ein Trainingscamp für MBBs gegründet. Das heißt, er lehrt anhand der Bibel und dem Koran die Wahrheit der Bibel. Also sie nehmen es wirklich gegenüber, stellen es gegenüber, erklären, warum ist das so, was glaubt der Islam, warum ist Jesus doch der Messias, damit sie tief, nicht nur, ja, okay, habe ich angenommen, sondern damit sie ein tiefes Verständnis dafür bekommen, um auch mit Moslems arbeiten zu können. Dieser Mann ist auf allen Listen, auf allen roten Listen, die es gibt in Nigeria, dass sie ihn natürlich töten wollen. Und er macht treu seinen Dienst. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe diese Menschen in den Arm nehmen dürfen, ich habe mit ihnen beten dürfen. Leute, das ist so ein großes Vorrecht, dass wir hier in Freiheit leben dürfen. Und jetzt ist wieder die Gefahr, jetzt komme ich wieder zurück auf den Anfang, lasst uns nicht verführt werden, zu vergessen, für die Menschen einzustehen. Und zwar mit Finanzen, ja, das gehört dazu, aber vor allen Dingen auch mit Gebet. Das nächste Bild bitte, da steht Moaret oder Tochter und Mutter, ja genau. Dieses junge Mädchen ist, die heißt Moan Red, ist 2020, kurz vor Weihnachten, von Boko Haram entführt worden. Beide sind gläubig, die Mutter ist auch in der Kirche, in der Gemeinde, ist entführt worden, ist anderthalb Jahre lang von Boko Haram wie eine Sklavin behandelt worden. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht. Wir arbeiten das gerade aus, vielleicht können wir es dann als Video zur Verfügung stellen, dann kann man es ja auch mal so zeigen. Sie hat Fürchterliches durchgemacht. Fürchterliches. Und ihre Mutter hat mich so begeistert, weil sie sich ein bisschen so mich an meine Mutter erinnert hat, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Aber sie hat nicht aufgegeben. Sie hat gesagt, ich glaube, dass Gott unser Gott der Tröster ist. Ich glaube, dass Gott unser Gott der Retter ist. Und sie hat nicht losgelassen zu glauben, dass ihre Tochter wiederkommen wird und hat dafür gebetet und gebetet. Und nach anderthalb Jahren gelang es Monred dann abzuhauen, zu flüchten, konnte dann in ein Auto reinspringen, die haben sie dann zur Polizei gefahren, so konnte sie dann da rausgeholt werden. Und dennoch lebt sie bis heute in der Angst, dass man sie wieder gefangen nehmen könnte, dass man sie wieder verschleppen oder zumindest töten könnte, weil natürlich auch da bei denen in Kreisen bekannt ist, wo ist sie, wo hält sie sich auf und so weiter. Ich zeige euch dieses Bild von den beiden, weil die Frau soll euch ermutigen. Und für dieses Mädchen sollten wir beten. Und das ist nur ein einziges Schicksal von ganz, ganz, ganz vielen. Und das ist, was ich meine mit Mission, was ich meinte mit diesem Beispiel von diesen vier Freunden. Hier sind Menschen, die einen Preis dafür bezahlen, dass sie das Evangelium verkünden. Und dennoch nehmen sie den Auftrag Jesu an und laufen. Ich habe das so wahrgenommen, so extrem wahrgenommen, als ich so immer weiter reinkam in dieses Land. Ich habe das vorhin schon so humorvoll erzählt. Weißt du, wenn du in dieses Land reist, dann sind ja die Eindrücke sind ja ganz anders. Ihr kennt das aus Filmen. Es sieht anders aus, es riecht anders, die Märkte sind anders, die Menschen sind viel ärmer, die Fahrzeuge aus 3 Spuren werden 7 gemacht. Und das sind schon interessante. Aber je weiter ich so reinkam, hat mich immer mehr erreicht. Ich denke, Mensch, hier haben die Leute wirklich nur noch 2 Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, wie ernähre ich mich und meine Familie heute? Und die zweite Herausforderung ist, werden wir heute ohne Überfall überleben oder wird wieder was passieren? Und wenn ich das so für mich so, und ich sage euch das nicht, um einen Druck aufzubauen, sondern ganz im Gegenteil, wir dürfen dankbar sein. Und ich glaube, wenn wir ein dankbares Herz haben, ohne Druck, ohne alles, schon am Anfang bei der Kollekte hat der Bruder gesagt, einen fröhlichen Geber, wir dürfen Gott fröhlich Dank geben. Und dann wird Gott uns zeigen, was dran ist. Vielleicht ist deine Aufgabe gar nicht Finanz zu geben oder irgendwas, wer weiß, was zu tun, sondern vielleicht ist deine Aufgabe zu beten. Vielleicht ist deine Aufgabe, hier in dieser Stadt zu evangelisieren. Vielleicht ist deine Aufgabe, mutig zu sein, auch bei deiner Arbeit, in deiner Arbeitsstelle, Jesus zu bekennen. Alles Dinge, wo du vielleicht jetzt noch nicht den Mut hattest, aber Gott möchte das und er kann das in dir bewirken. Und ich habe gesehen, dass Gott ganz oft so arbeitet, dass er uns den ersten Schritt gehen lässt. Und dann kommt er mit der Kraft seines Heiligen Geistes und füllt uns mit seiner Kraft. Kennst du das? Viele bleiben so sitzen und sagen, ja, wenn der Heilige Geist dann kommt und er pusht mich so richtig, dann gehe ich los. Nein, probier es mal andersrum. Sag mal, Herr, hier bin ich, geh los und du wirst erleben, wie Gott dich beflügelt und wie er dir die Kraft gibt, Dinge zu tun. Und wenn du mit solchen Menschen redest und sie sagen dir noch fröhlich, dass sie hat mir erzählt, dass Weihnachten vor 2 Jahren natürlich ist in die Hose gegangen. Dieses Jahr werden sie kräftig feiern mit Kuchen, mit Essen, mit Weihnachtsbaum. Sie werden Jesus feiern an diesen Weihnachten, weil sie haben erlebt, wie Gott gut ist und wie auch dieses Mädchen Vergebung Stück für Stück. Ich habe sie gefragt, wie gehst du um mit Vergebung? Und sie sagt, weißt du, es ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber die Bibel erwartet es von mir. Und wir sind schon manchmal, wenn wir beleidigt sind, hat uns einer blöd angeguckt, dann brauchen wir Wochen. Ihr nicht, andere. Und die Menschen müssen vergeben, weil das im Vaterunser mit drin ist. Egal, ob du das in Afrika betest, ob du das in Asien betest. Wir haben eine ganz schlimme Verfolgung derzeit in Asien. Indien unheimlich stark durch die Hindu-Bewegung, Pakistan unheimlich stark durch die islamische Bewegung. Wir haben in Sri Lanka 50 buddhistische Mönche, wo die uns alle erzählen wollen, der Buddhismus ist so eine friedliche Religion. Wir haben 50 buddhistische Mönche eine Horde von 500 Leuten aufgetrieben und sind auf eine Kirche und wollten Pastor mit Frau und Kinder und töten und die Kirche anzünden. Das ist das, was heute passiert. Und wir haben so ein Vorrecht, dankbar zu sein und sind es oft nicht. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, warum sind Menschen wie diese 4 Freunde oder vielleicht Missionare von uns oder solche Menschen, wie wir gerade Bilder gesehen haben. Ich möchte euch gleich noch ein ganz kurzes Video zeigen, vielleicht das Video, alles klar. Würde ich gerne noch ein ganz kurzes Video zeigen zu der Arbeit vom AVC, was genau in diese Richtung geht. Warum machen Menschen sowas? Warum nehmen sie es auf sich, solche Dinge zu tun? Wir werden gleich in einem Video auch den André Berglissov sehen. Kennt ihr André Berglissov? Unser Sibirien-Missionar, der tot war über Stunden und dann sehr interessante Persönlichkeit. Der fährt jeden Winter nach Sibirien und die fahren mit so Monster-Trucks, die mit 3-Achser, Allradantrieb, Amphibienfahrzeuge fahren sie über gefrorene Flüsse bis an den Polarkreis und dann rechts und links weiter, weil sie Gemeinde bauen wollen. Was sind das für Menschen, die das tun? Für mich sind das geistige Helden. Was sind das für Menschen, die das tun? Ich glaube, dass ich eine Bibelstelle gefunden habe, die uns zu denken geben kann in diesem Zusammenhang. Und deswegen möchte ich sie euch heute Morgen mit reinlegen. Und zwar ist es der Vers aus 2. Korinther 5, Kapitel 14, Vers 14, der erste Teil. Da heißt es, die Liebe Christi drängt uns. Und es ist eine so wichtige Frage für mich, mit der möchte ich euch heute auch gleich ins Gebet verabschieden. Was drängt uns? Wir hören von Energieknappheit, wir hören von hohen Kosten, wir hören von Dingen, die uns Angst machen. Wo schauen wir hin? Schauen wir auf Jesus oder schauen wir auf die Umstände? Weil wenn wir auf die Umstände schauen, dann hat der Feind das geschafft, was er möchte. Dann sind wir entmutigt. Wenn wir aber auf Jesus schauen, dann wissen wir, wo unser Ziel ist. Was ist unser Ziel? Vergessen wir auch manchmal die Ewigkeit. Gott hat nie versprochen, dass uns auf der Erde alles super und perfekt und hier die... Natürlich sagt er, du kriegst Leben, Fülle und Genüge. Bin ich mit euch. Aber das heißt ja nicht, dass ich alles kriege, was ich gerne hätte. Ich denke manchmal, was haben denn die Menschen alles, was ich... Und denke ich so, eine tolle Wohnung? Habe ich. Ein schönes Auto? Habe ich. Eine tolle Frau? Habe ich. Ich wohne jetzt am Rhein. Ein Boot auf dem Rhein? Habe ich nicht. Brauche ich aber auch nicht. Gott weiß ja, was ich brauche. Und er sagt, du kriegst Leben in Fülle und Genüge. Aber vergiss nicht, dass dieses Leben ein Durchgangsort ist zur Ewigkeit. Wir dürfen eines Tages ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Angst, ohne Not, ohne bei unserem Vater sein. Und er wird uns alle Tränen aus unseren Augen abwischen. Das verspricht sein Wort. Und deswegen dürfen wir, glaube ich, unseren Fokus wirklich auf Jesus richten. Und sagen, Herr, hilf uns, dass wir jetzt in dieser Zeit an dich, an dir kleben und nicht an den Umständen. Und dass wir die Perspektive, die wir haben, im Auge behalten, weil dann wissen wir auch, warum wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Dass sie ihre Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen und nicht in Gottes Ferne. Und wenn ich Evangelisation mache oder Schulung für Evangelisation oder irgendwas, ist mir immer so wichtig zu sagen, wir machen Evangelisation nicht, um eine Strichliste zu führen. Wir haben mal wieder jemand von Jesus erzählt. Sondern wir machen Evangelisation, weil wir die gute Botschaft haben, dass es Hoffnung gibt für den Menschen. Diese Hoffnung liegt in der Ewigkeit, dass wir eines Tages unsere Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Dazu hat Jesus den Weg ans Kreuz, ist Jesus den Weg ans Kreuz gegangen. Nicht, dass jetzt alles perfekt ist während dem Leben, sondern dass wir unsere Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen. Ich möchte euch gerne dieses Video noch zeigen, wenn ich darf, und danach euch einladen zum Gebet. Dieses Video zeigt nochmal unsere Arbeit, gerade im Bereich Evangelisation. Nee, das ist das andere, bitte. Die fangen beide mit demselben Titel an, von da, das ist richtig.
Mehr als 3 Milliarden Menschen haben noch